3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Das ist die Zahl, um die sich heute alles in unserem Podcast drehen wird. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge The People Equation. 145.000, so viele mittelständische Unternehmen werden allein in Deutschland nach Schätzung der Kreditreform in den nächsten Jahren einen neuen Unternehmer an der Spitze benötigen, weil die bisherigen Inhaber schon über 60 Jahre alt sind. Die Zahl bezieht sich auf Firmen mit 5 bis 500 Beschäftigten. Das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Jetzt wisst ihr natürlich, dass wir kein Podcast sind, in dem sich alles um Zahlen dreht. Bei uns geht es immer um Menschen und die Dynamiken hinter den großen Trends. Und so auch heute. Wir nehmen die bevorstehende Nachfolgewelle zum Anlass und beleuchten heute mal eine besondere Art, die Unternehmensnachfolge zu regeln und dabei einer Firma neues Leben einzuhauchen. Nachfolge mal anders heißt diese Folge. Und als Co-Moderator, wie immer an meiner Seite, ist der Unternehmer, Headhunter und Ex-CFO Paul Taaf, Gründer von FPS Finest People Solutions. Hallo Paul.
Guten Morgen. Ja, ich freue mich auf ein Gespräch mit Unternehmern. Das macht mir am meisten Spaß.
Und jetzt möchte ich euch unseren Stargast Jan Dresen vorstellen. Jan baut gerade zusammen mit einer kleinen Gruppe von Leuten, die alle hervorragende Kontakte zu Unternehmerfamilien haben, eine Beteiligungsgesellschaft auf, die sich darauf spezialisiert, Mittelständler mit offener Nachfolgefrage zu übernehmen. Das Besondere an Jans Projekt namens eBex ist es, dass eBex im Zuge der Übernahme Unternehmer von außen mitbringt, die sich nicht nur maßgeblich finanziell beteiligen, sondern auch die Leitung der Firma übernehmen und dann beginnen, eine starke zweite Führungsebene einzuziehen mit Spezialisten für die wichtigen Transformationsthemen unserer Zeit. Lieber Jan, wir freuen uns, dass du uns heute in euren Nachfolgemaschinenraum mitnimmst. Herzlich willkommen bei The People Equation.
Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen Michael, guten Morgen Paul. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jan, das, was ihr auf den Weg bringt, nennt sich Management Buy-in, abgekürzt MBI oder MBI. Wie funktioniert denn ein Management Buy-in?
Ich glaube, im Grundsatz machen wir sozusagen zwei Themen. Wir kommen immer sehr klar aus dem Gedanken operative Geschäftsführernachfolge. Sprich, die Fälle, die wir uns anschauen, sind in der Regel laufende, kleine bis mittelgroße Mittelständler, Größenordnung so 3 bis 10 Millionen operatives, sprich EBIT-Ergebnis. Das sind also insofern schon erfolgreiche, wachsende, profitable, gesunde Unternehmen im Markt. Die Herausforderungen, vor denen diese Unternehmen stehen, sind dann in der Regel die Nachfolge. Sei es, weil es eine Altersnachfolge ist, sei es krankheitsbedingt, sei es, weil der Unternehmer vielleicht sich mit Entwicklungsstufen konfrontiert sieht, die er nicht mehr alleine im Risiko tragen möchte und der dann vor allem seinen Nachfolger sucht, der das vielleicht angeht, dieses Thema. Und da kommen wir ins Spiel. Wir finanzieren dann den Management Buyout, wenn es einen intern identifizierten Kandidaten vom Verkäufer gibt, dem sozusagen das, neudeutsch würde man sagen, Financial Backing fehlt, den Altgesellschafter auszukaufen. Oder aber wir bringen einen MBI, Management Buy-in Kandidaten mit, der die Nachfolgeantrag 1 antritt, sodass der Verkäufer nicht nur an eBex als neuen Gesellschafter verkauft, sondern vor allem an Max Mustermann oder wie auch immer er heißen mag oder sie heißen mag, als Nachfolger bzw. Nachfolgerin, um dort die Zügel zu übergeben.
Jetzt würde ich gerne noch verstehen, in was für Unternehmen ihr investiert. Es gibt ja am einen Ende des Spektrums die krassen Sanierungsfälle, die Private Equity in der Regel nicht anpackt, die ihr wahrscheinlich auch nicht anpacken werdet. Und dann gibt es absolute Top-Unternehmen, die ausoptimiert sind, die für Private Equity in der Regel auch nicht interessant sind, weil es wenig Verbesserungspotenzial gibt. Das Geld verdient man in der Mitte, die Transformation macht man in der Mitte. Welche Stärken und Schwächen müssen bei einem Unternehmen denn vorhanden sein, dass ihr bei eBex glaubt, dort einen Wertbeitrag liefern zu können für das Unternehmen und für eure Investoren?
Das ist eine gute Frage und du sprichst einen Kern an, in dem wir auch auf unseren Dealflow schauen. Also wir schauen uns sehr, sehr viele Fälle an, uns wird viel zugespielt und nach was wir filtern. Wir filtern da sehr klar nach der Situation. Was wir brauchen ist ein gesundes Unternehmen, das wächst, das ein gutes Produkt oder eine gute Serviceleistung am Markt hat, in einem Business-to-Business-Kontext. Sprich, wir schauen uns keine Consumer-Themen an, sondern wir sind in B2B-Geschäftsmodellen unterwegs mit einem funktionierenden Tagesgeschäft. Und wo das Unternehmen eigentlich bereit dazu ist, für einen neuen Eigentümer, der nicht nur im Unternehmen anpackt und arbeitet, sondern auch am Unternehmen anpackt. Sprich, Themen angeht wie Internationalisierung, wie Zukäufe kleinerer Wettbewerber, wie vielleicht ein neues Service oder ein neues Produkt auf dem Markt nochmal platzieren, einen neuen Maschinenpark zu finanzieren, wenn es das Thema ist, eine neue Produktionsstätte zu bauen. Und was das bedingt ist, dass das Tagesgeschäft erstmal per se irgendwie laufen muss. Ja, das muss geregelt sein. Entweder, und das ist oftmals nicht der Fall, weil es eine gute zweite Managementführung gibt, die dieses Tagesgeschäft leiten kann. oder aber weil das Markt und sozusagen der Product-Market-Fit oder der Service-Market-Fit so stark ist, dass es eigentlich ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell ist, was auch in sich schon mal läuft und was eigentlich bereit ist für diesen nächsten Transformationsschub oder den nächsten Wachstumsschritt. Und das ist die Situation, wo wir an Bord kommen. Was bedeutet das konkret? Was suchen wir als Situation? Gut laufendes, profitables, gesundes, wachsendes Unternehmen, was in seinem Tagesgeschäft gut funktioniert, entweder mit einer funktionierenden oder teils funktionierenden zweiten Management-Ebene oder weil das Tagesgeschäft so in sich läuft, dass es gar kein großes Management bedarf. Und die Bereitschaft des Unternehmens und der Mannschaft und auch des Verkäufers in dem Fall, das Unternehmen weiterzuentwickeln oder weiterentwickeln zu lassen durch neue, frische Power, die da auch ein bisschen anderen Blickwinkel drauf hat.
Ihr habt unlängst ein Unternehmen im Medizinsektor erworben und da auch einen Buy-in-Manager untergebracht. Die Firma heißt Blunter Food Medical. Erzähl uns doch mal von diesem Deal, dieser Firma und der Person, die seit eurem Einstieg Blunter Food Medical leitet, eurem Buy-in-Manager.
Gerne. Ist für uns eine Blaupause für das, was wir machen wollen. 78-jähriger Verkäufer, Unternehmer, das Unternehmen in seinen 50ern gegründet, sehr unternehmerische Persönlichkeit und ist in Richtung dann jetzt seines 80. Lebensjahr zu dem Entschluss gekommen, dass er jetzt noch, ja, ich glaube, so ganz in Ruhestand wird er fairerweise nicht gehen, aber zumindest sein großes Baby veräußern möchte und hat in dem Zusammenhang dann einen Verkaufsprozess gestartet, ist damit auch breiter in der Ansprache an den Markt gegangen. Sehr kompetitiver Prozess. Was macht Blunter Food Medical? Ist am Ende ein Lohnhersteller für Nahrungsergänzungsmittel. Und was bedeutet das? Ähnlich wie im Fashion-Bereich oder im alkoholischen Getränkebereich oder sowas, stellen die wenigsten Brands ihre Produkte selber her, sondern machen das über sogenannte Lohnhersteller. Ein solcher ist Blunter Food Medical auch. Sehr schön wachsendes Unternehmen, profitabel, gesund, gute Stellung im Markt, aber steht vor der Herausforderung, wie wächst man weiter? Das ist am Ende auch ein Herstellungsbetrieb. Die Dienstleistung ist am Ende die Entwicklung, aber eben auch die Herstellung. Das bedingt Kapazitätenausbau. Dann haben wir in Deutschland natürlich eine sehr gute Brand und auch einen sehr hohen regulatorischen Standard, den man sicherlich auch international platzieren kann. Das ist insgesamt ein Markt, der sich auch für Bau- und Bildaktivitäten eignet. All das sind Themen, die der, glaube ich, Altgesellschafter so nicht umsetzen mehr wollte auf sein doch schon fortgeschrittenes Alter, wo wir dann einen Management-Buy-In-Manager platziert haben, Dr. Christian Grosselfinger. Christian ist in seinen Enddreißigern unternehmerisch seine erste Station im Leben, aber sehr viel Vorerfahrung im Nahrungsergänzungsmittelbereich, bei verschiedenen Strategie- und Digitalisierungsberatungen. Insofern der ideale Kandidat, diese Wachstumsfelder jetzt anzugehen und ein gut funktionierendes Unternehmen, das Blunter Food Medical ist, weiterhin sozusagen auf der Reise zu begleiten und bei diesen neuen Themen jetzt sich stark einzubringen.
Wie kommt ihr denn in Kontakt mit verkaufsbereiten Unternehmern, wie zum Beispiel dem Gründer von Blunter Food Medical?
Wir fahren da eine zweigeteilte Strategie. Zum einen der, wir nennen das On-Market-Dealflow oder passive Dealflow, sprich die Unternehmen, die verkauft werden über Unternehmensmakler, über M&A-Broker, über Investmentbanken und so weiter. Da stehen wir in Kontakt mit den für uns wichtigsten 200, 250 Kontakte und Häusern und Brokern in Deutschland, die uns da natürlich auch Dealflow zukommen lassen. So haben wir übrigens auch Blunter Food Medical gefunden. Der andere Kanal für uns ist der ja, Off-Market-Dealflow, den wir auch sehr gerne machen, wo wir, glaube ich, in unserem Setup auch eine sehr gute Gesprächsebene mit Unternehmern finden. Die lernen wir kennen auf Unternehmertagen, vielleicht auch durch eine proaktive Ansprache, weil wir Unternehmen in unseren Zielsektoren identifizieren, die wir spannend finden, wo wir auch proaktiv auf die zugehen und versuchen, uns zu platzieren, um ins Gespräch zu kommen. Und insofern haben wir eigentlich eine sehr breite Basis an Möglichkeiten, die uns vorgestellt werden, wo wir uns dann sehr selektiv versuchen, auf die Themen zu fokussieren, wo wir glauben, dass wir uns sinnvoll einbringen können, um auch Unternehmen weiterzuentwickeln.
Eine letzte Frage habe ich noch, bevor es dann in die Diskussion geht, damit wir euch noch besser kennenlernen. Wie baut ihr denn den Vorrat an potenziellen Buy-in-Managern auf, die ihr ja auch in der Hinterhand haben solltet, wenn es wirklich mal in enges Gespräch mit einem Unternehmer reingeht?
Ist auch eine gute Frage. Auch da sind wir zweigeteilt unterwegs. Zum einen unterhalten wir ein Netzwerk an potenziellen Nachfolgeunternehmern, ja, immer so eine gute Handvoll, die in ihren bestehenden Jobs happy sind, aber sich vorstellen können, unternehmerisch tätig zu werden, sprich sozusagen auf Abruf sind. Was wir aber parallel auch machen, und das ist, glaube ich, auch besonders an unserem Modell, wir haben immer 1 bis 2 Leute, die wir selber als, wir nennen es zwar nicht so, aber quasi als CEO in Residence, würde man auf Neudeutsch sagen, auf unserer eigenen Payroll finanzieren, sprich die sich Vollzeit darauf konzentrieren, mit uns gemeinsam solche Beteiligungsmöglichkeiten zu prüfen, die Unternehmer kennenzulernen, das Sourcing auch mit vorantreiben. Ein solcher war Christian auch. Christian hat also insofern auch die Monate und Wochen davor mit uns gemeinsam hier im Büro spannende Investitionsmöglichkeiten gesichtet, angebahnt und natürlich auch viele Gespräche geführt. Das ist für uns ganz entscheidend, weil wir glauben, dass man so auch einen sehr guten gemeinsamen Blick bekommt auf die Themen, die wir wichtig finden, die ihm aber auch als Nachfolger wichtig sind. Und man hat, glaube ich, eine sehr gute Sync in der Art und Weise, wie man denkt, auch wie man dann über eine Beteiligungsmöglichkeit und die Entwicklungsmöglichkeit nachdenkt.
Paul, du kennst als Headhunter im Mittelstand viele gute Manager. Was für Typen brennen denn darauf, alles auf eine Karte zu setzen, über ein MBI selbst ein Unternehmen zu erwerben und sich dessen Entwicklung damit Haut und Haaren zu verschreiben? Was sind das für Leute und was unterscheidet die von denen, die sich nicht trauen, diesen Weg zu gehen?
Also ich muss sagen, ich glaube, die Resonanz bei so ein geiles Business Model wie jetzt bei Jan und Ibex, das ist schon super spannend. Ich kenne da viele, die richtig begeistert wären von so einer Opportunity. Was mir sehr, sehr gefällt, ist, du hast ja von Anfang an klare Change. Das heißt, von Anfang an New Leadership Change. Ex-Eigentümer ist damit einverstanden, hat verkauft. Das heißt, die Leute in der Firma haben dann vielleicht auch noch mehr Loyalität als vorher, nicht, dass er euch selektiert hat. Und so Entrepreneurial Unternehmer, die da reinkommen mit einem PE, mit Equity-Beteiligung bestimmt, Jan, dann ist das eine super attraktive Opportunity. Also da kenne ich jede Menge, die Spaß. Wenn ich Zeit hätte, würde ich das selbst machen.
Wir sehen das zu 100% genauso. Und ich glaube, die Chance für Nachfolgepersönlichkeiten, die wir hier stärken wollen, ist genau die. Ja? Die bekommen natürlich auch eine umfassende unternehmerische Equity-Beteiligung. Harte Anteile, die sind da mit im Risiko, haben aber natürlich damit auch das unternehmerische Upside zu 100%. Ja? Und das ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Und das, glaube ich, ist auch gegenüber einem Verkäufer, der gibt am Ende sein Lebenswerk aus der Hand. Ja? Wir schauen uns Fälle an, da gibt ein Inhaber sein inhabergeführtes Unternehmen weiter. Ich meine, das ist ja auch Kern des Podcasts, dann die Weiterentwicklung sozusagen voranzutreiben. Das sind in der Regel inhabergeführte Unternehmen, starke Unternehmerpersönlichkeit, für den es für sich auch schon mal schwierig ist, sein Lebenswerk in neue Hände zu geben. Und ich glaube, da haben wir eine riesige, und das sehen wir auch als klare Differenzierung gegenüber zum Beispiel klassischen Private Equity Funds. Wir stellen dem halt nicht vor, wir als Ibex kaufen das und wir suchen gemeinsam Nachfolger, sondern wir bringen schon in der Due Diligence mit den Christian in dem Fall. Und der Verkäufer kann auch seine eigene Reverse Due Diligence drauf machen. Finde ich denn eigentlich den Christian als meinen Nachfolger gut? Habe ich zu dem einen persönlichen Draht? Bin ich irgendwie auch d'accord mit dem, was er und was Ibex davor hat mit meiner Firma in der Weiterentwicklung? Finde ich das gut? Ja, sehe ich mich da auch selber in meiner Vision, die ich fürs Unternehmen hatte oder habe, irgendwie abgeholt? Unterstütze ich das womöglich auch weiterhin durch Kontakte, durch vielleicht den einen oder anderen guten Ratschlag? Und das ist insofern für uns super wichtig.
Was begeistert euch denn an MBI-Managern? Was erwartet ihr, dass ihr die in euren Pool aufnimmt? Und was sind vielleicht Fähigkeiten oder Kenntnisse, die gar nicht mal so wichtig sind?
Wir sind da ein bisschen anders unterwegs als Private Equity Funds, die ja mitunter auch ein Management Buy-in finanzieren. Die meisten Private Equity Funds am Markt kommen sehr klar über die sektorale Expertise. Sprich, die suchen sich, nehmen wir irgendeinen Bereich raus, Sicherheitsservices, ja, die suchen sich jemanden, der aus diesem Bereich kommt und sagt, ich habe das 20 Jahre lang im Corporate gemacht, ja, ich verstehe den Markt in- und auswendig, ich habe eine super sektorale Expertise. Und ich glaube, das hat auch eine Relevanz am Markt. Wir kommen allerdings deutlich mehr über die fachliche Expertise. Sprich, wir suchen Unternehmer, und das ist, geht so ein bisschen einher mit der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die in so einem Setup gute, funktionierende, aber inhabergeführte Firma und entsprechend auch zugeschnitten auf einen Inhaber. Das sind in der Regel inhaberoptimierte Strukturen, die im Modell laufen, wo alles auch auf einen Entscheidungsträger oftmals zuläuft, wo auch alles auf sozusagen den Kopf von einer Person zuläuft, die mit diesem Setting umgehen können und mit ihrer fachlichen Expertise das weiterentwickeln können. Sprich, Systeme etablieren, Prozesse etablieren, einen operativen Modus im Unternehmen etablieren, der erstmal losgelöst sein kann in der Zukunft von diesem einen Kerninhaber, der ganz oben sitzt, um dann auch dem Unternehmen und sich selber als Manager den Freiraum zu geben, eben am Unternehmen zu arbeiten. Sprich, Themen voranzutreiben, die eher strategischer Natur sind, wie Buy-and-Build-Themen, wie Internationalisierung, wie vielleicht neue Produkte oder Services am Markt zu etablieren, wie vielleicht auch, wenn es ein guter Service oder ein gutes Produkt ist, ein bisschen offensiver mit Sales umzugehen und dort mehr Zeit zu investieren. All das sind oftmals Themen, die in einer sehr inhaberzentrierten Struktur zu kurz kommen, weil eben dort auch sehr, sehr viel Kapazität gebunden ist im Tagesgeschäft.
Bleiben die Inhaber dann eine Zeit lang oder Ex-Inhaber in dem Fall eine Zeit lang im Board oder als Advisor, um die Integration vom neuen Eigentümer und so weiter zu ermöglichen? Ist eure Vorgehensweise dort oder ist das sehr unterschiedlich?
Die Rolle, die muss man, glaube ich, gemeinsam definieren. Auch was der Verkäufer als Ex-Inhaber, auch wie aktiv er dann noch an Bord sein möchte. Aber ich glaube, so eine Advisor-Rolle ist super wichtig, sei es über einen Beirat oder auch über einen losen, guten Kontakt einfach. Ich kann das auch anekdotisch aus der Plantafug-Deal-Zeit berichten. Hinten raus hatten Christian und der Altinhaber Manfred Schäffler, heißt der, fast täglich Kontakt. Ja, oder alle 2-3 Tage haben die miteinander telefoniert. Da findet auch so ein natürlicher Wechsel rein statt in eine Art Mentorship-Rolle oder in eine Anlernrolle. Und die ist für uns auch ganz wichtig. Weil ich glaube, die ersten 100, 180 Tage ist es auch wichtig, dass Kundenbeziehungen übergeben werden, dass klar ist, so läuft hier alles und dass so eine Einlernphase passiert. Was für uns aber auch wichtig ist, in unserem Modell vor allem, es muss auch einen so gesehen klaren Schnitt geben in der Hinsicht, wer die Entscheidung trägt. Und da muss, und da bin ich auch großer Verfechter von, auch nach der Beteiligung klar sein, es gibt jetzt einen Neuen, der die Entscheidungen tragen muss, fällen muss, aber sie auch trägt. Weil ich glaube, es ist immer ganz schwierig, das, was inhabergeführte Unternehmen stark macht, ist Entscheidungswille, der Mut, Risiken unternehmerisch einzugehen und die auch zu tragen. Solche Persönlichkeiten leben aber natürlich auch davon, dass sie es tun. Und ich glaube, es fällt schwer, dann da so eine Art Doppelspitze zu haben. Die Entscheidungskompetenz muss auf den neuen Manager übergehen, aber da nicht davon zu profitieren, von jahrelanger Erfahrung im Geschäft und im Markt, das wäre dumm, das auszuschließen. Also das ist für uns ganz entscheidend.
Ich muss sagen, mich beeindruckt dieses Geschäftsmodell. Das ist ja das Gegenteil von disruptive. Das ist ja alles mehr kooperativ, was du jetzt gerade beschrieben. Also voluntary, freiwilliger Ausstieg von dem Ex-Eigentümer. Dadurch gewinnt das Team auch von ihm, die Mitarbeiter von seiner Firma vertrauen, weil er hat seinen Nachfolger selektiert. Das ist ja ein Daumen-hoch-Votum. Also sprichst du unheimlich viel dafür. Ich glaube, das Modell hat eine Menge Potenzial. Jan, seid ihr da schwarz-weiß, wenn der Ex-Eigentümer, wenn er noch ein bisschen drin bleiben will mit Carrie, oder sagt er, nee, du bist jetzt raus und vielen Dank und wir verlassen gerne auf deine Beratungsdienste und so weiter. Wie macht ihr das oder ist das auch unterschiedlich?
Wir sind nicht schwarz-weiß. Wir wollen da auch die Flexibilität geben. Für uns ist klar, wer danach sozusagen in der Entscheidungsfindung die Kompetenz haben muss, nämlich der neue, sag ich mal, CEO oder die neue Führungsebene und natürlich auch wir als neue Gesellschafter ist für uns auch wichtig, aber da eine fortlaufende Incentivierung zu haben, sei es über ein Verkäuferdarlehen oder sei es auch über eine Equity-Partizipation, ist für uns auch wichtig und da ist uns auch wichtig, auf den Verkäufer einzugehen. Der ein oder andere sagt, hey, ich möchte hier die weitere Entwicklung auch davon zu partizipieren. Ich glaube weiterhin total an das Unternehmen und ich bin auch noch in einer Lebensphase, wo ich auch einen Teil gerne reinvestieren möchte. Der andere sagt, Mensch, ich komme so langsam an den Punkt, da muss ich vielleicht mehr auch Richtung Erbe gestalten gehen oder sagen, ich habe eigentlich was davon, wenn ich das Geld jetzt auch auf dem Konto habe und der hat vielleicht eine kleinere Rückbeteiligung oder eher einen Verkäuferdarlehen, was nach ein paar Jahren zurückgezahlt wird. Da sind wir relativ flexibel und ich würde auch sagen, sehr verkäuferfreundlich aufgestellt, weil wir dafür auch Verständnis haben und da nicht so schwarz oder weiß denken.
Mich würde mal interessieren, wie denn die Unternehmer auf die potenziellen Nachfolger blicken, die ihr ihnen präsentiert, jetzt in dem Fall zum Beispiel. Suchen die so eine Art zweites Ich von sich selber, was man ja oft sagt in der Beziehung Chef und Mitarbeiter? Oder erkennen die schon an, dass, wenn 40 Jahre Altersunterschied dazwischen ist, wie jetzt in dem Fall Plantafood Medical, dass man ein anderes Mindset braucht an der Spitze des Unternehmens?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist eine sehr individuelle Sache. Aber ich glaube, zumindest alle mit Unternehmer, mit denen ich bislang gesprochen habe, die darüber nachdenken, ihr Unternehmen abzugeben, viele von denen sind groß geworden, weil sie innovativ waren, weil sie Risiko genommen haben und frische, neue Ideen hatten. Und natürlicherweise, so ist nun mal der Lauf der Zeit und des Alters, irgendwann kommt man an den Punkt, man hat sehr viel Erfolg gehabt mit seinen frischen Ideen. Und ich glaube, die wirklich guten Unternehmer, entweder sie innovieren sich selber neu oder aber sie erkennen, Mensch, es braucht hinten raus auch neuen frischen Wind von einem neuen, guten Geschäftsführer, der diesen frischen Wind mitbringen kann. Und ich glaube, das eint die wirklich guten Unternehmer, das zu erkennen und dann auch rechtzeitig sozusagen für sich selber zu sagen, ich übergebe das jetzt an wen Neues, der diesen frischen Wind mitbringt. Und insofern sind die dem eigentlich sehr positiv gegenübergestellt, solange das in einem respektvollen Rahmen passiert. Weil es hat ja auch, ich habe gesagt, wir fokussieren uns auf gesunde, profitable, funktionierende, wachsende Firmen. Die haben ja auch was richtig gemacht über die Zeit. Das sind keine Sanierungsfälle. Insofern muss das, glaube ich, auf respektvoller Ebene stattfinden. Aber ich glaube, die sind schon sehr offen auch gegenüber neuen Ideen, denen sie sich vielleicht dann auch anschließen können gedanklich.
Paul, du hast in deiner Karriere selbst diesen Perspektivwechsel durchlaufen. Du hast als angestellter Manager in Konzernen begonnen und bist dann quasi Mitunternehmer geworden, als du CFO bei Private Equity finanzierten Unternehmen geworden bist. Was verändert sich denn, wenn man vom angestellten Manager zum Mitunternehmer wird? Wie fühlt sich das in der Arbeit anders an?
Das war für mich ehrlich gesagt wie ein Befreiungsschlag, weil ich bin in Großkonzernen groß geworden, Nike, Dell, Pepsi Cola und so weiter. Und dann hast du die Chance zu investieren. Und am Anfang gab es auch Sweet Equity für Management, zumindest zu meiner Zeit. Und die Aufgabe war klar, innerhalb von 3, 5, 6 Jahre Value Creation voranzutreiben. Und ich bin gerne Machertyp. Und Private Equity ist in der Regel weniger politisch als im Konzern. Wenn du mit Ralf Hüb zu tun hast oder mit Steve Koltes und CVC, das sind Machertypen, die wollen sich nicht mit Politik beschäftigen. Ich hätte das viel früher machen müssen.
Und was waren denn die Herausforderungen? Was ist dir zum Beispiel schwer gefallen? Wo musstest du wirklich beißen, um den Sprung zu schaffen?
Mir ist nicht schwer gefallen, dass du es eine natürliche Bewegung mich hat. Das habe ich geliebt. Ich habe da ein freies Feld. Der PE-Eigner hat gesagt, Paul, mach, ja. Und dann geht's los mit Change Management, ja. Neue Leute, neue Prozesse, neue Systeme, Geschäftsmodellerweiterung, Internationalisierung, neue Produkte. Gerade jetzt beim Planted Food Medicals reingeschaut, Jan, da kann man ja produkttechnisch, da kann man ja viel erweitern, ja, was im Angebot ist, ja. Also das ist, Michael, um es zu präzisieren, das ist, du hast ein Window of Opportunities, du hast Backing von Private Equity mit viel Geld. Das ist ja Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, ja.
Ich glaube, du sprichst was total Wichtiges an, Paul. Ja? Bei uns gibt es natürlich auch Sweet Equity. Meine, unsere Nachfolgeunternehmer haben wirklich signifikant Skin in the Game, nicht nur, weil sie Geld auf den Tisch legen müssen und mit beteiligt sind, sondern weil das Geld, was sie auf den Tisch legen, durch Hebelmechanismen auch wirklich eine signifikante Unternehmensbeteiligung darstellt. Aber ich glaube auch mal unabhängig sozusagen dessen, dass die damit wirklich substanziellen Wert für sich selber kreieren können, finanziell, bedeutet das auch diesen Wechsel rein in echte unternehmerische Verantwortung. Und ich glaube, da gibt es Persönlichkeiten, die sich dafür super eignen und genau die versuchen wir auch zu finden, die auch das wollen. Die wollen was bewegen. Die haben vielleicht kein Startup gegründet oder selber was gegründet, die wollen aber was bewegen. Und die setzten auf einer etablierten Plattform auf, ja, auf einem gestandenen Mittelständler, aber die wollen diesen Mittelständler fortentwickeln. Und das ist für uns ganz entscheidend, solche Typen zu finden und denen dann auch, und du hast was sehr Wichtiges gesagt, das Backing zu geben. Und das Backing ist, glaube ich, nicht nur finanzieller Natur, das ist immer das eine. Das andere ist aber auch, das Vertrauen den Leuten zu geben, zu sagen, Mensch, wir haben dich dafür geholt und du hast auch dem Verkäufer als Typus gefallen. Deswegen müssen wir auch das Vertrauen und dir auch das Backing geben, dass du hier deine Ideen umsetzen kannst, weil sonst könnten wir es auch selber tun. Und das ist ja nicht der Ansatz, ja. Also es geht schon darum, Persönlichkeiten zu finden, die was bewegen, was transformieren wollen. Natürlich in Rücksprache mit uns als IBEX, das ist ja klar. Das ist ein partnerschaftlicher Austausch auf Augenhöhe. Wir telefonieren viel, Christian und ich, in der Phase aktuell, jeden zweiten Tag, knapp eine Stunde, weil es für uns auch wichtig ist. Aber es ist neben dem, dass es ein Austausch ist, eben auch das klare Commitment von unserer Seite aus zu sagen, wir haben das Vertrauen in dich und in deine Fähigkeiten und deswegen bist du hier. Und auch der Verkäufer hat dieses Vertrauen in dich gesetzt, der Alteigentümer, seine Firma sinnvoll weiterzuführen. Und das ist für uns ganz entscheidend, da das Backing darzustellen, finanzieller Natur und eben auch Vertrauensnatur.
Jan, wie ist das mit Haltedauer? Habt ihr dort eine Philosophie oder ist das individuell?
Ist individuell geprägt. Das ist bei uns auch, glaube ich, ein Unterschied zum Private Equity Fund. Wir betreuen keinen Fund, der eine feste Laufzeit hat. Wir betreuen vor allem Unternehmergeld. Und Unternehmergeld hat per se erstmal irgendwie keinen festen Anlagehorizont. Insofern, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, wir haben nicht das Ziel, Firmen weiterzuentwickeln und dann natürlich auch durch die Weiterentwicklung Firmen wertvoller zu machen. Aber wenn es dann irgendwann mal zu einem Exit kommt und ein Exit muss ja gar nicht immer dahin aussehen, dass man die Anteile so hart verkauft. Ein Exit oder ein finanzieller Erlös kann auch aussehen, dass man anfängt, Dividenden zu schütten oder anderweitige Modelle sich zu bedienen, die am Kapitalmarkt möglich sind. Das ist bei uns sehr flexibel. Für uns steht die Weiterentwicklung des Unternehmens im Vordergrund, weil wir auch starker Verfechter davon sind, von dieser Grundhaltung. Eine Weiterentwicklung des Unternehmens bedeutet in sich auch, dass es wertvoller wird. Und für uns kommt Wert nicht so viel sehr über Financial Engineering, durch möglichst hohe Leverages, durch diverse finanzmathematische Instrumente, die man nutzen kann, sondern für uns kommt Mehrwert vor allem durch Wachstum, stabile, profitable Margen, Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen und von Unternehmen. Und das bedeutet in der Regel auch, dass Unternehmen mehr wert werden. Sprich, das geht sowieso Hand in Hand. Deswegen liegt da auch klar unser Fokus drauf.
Sprechen wir mal über die Initiierung dieser Frischzellenkur, die dann idealerweise stattfindet, wenn junge MBI-Manager reinkommen. Planted Food Medical, wir haben ein bisschen gelernt über das Unternehmen. Die meisten Leute, die dort arbeiten, haben wahrscheinlich in ihrem Berufsleben nie einen anderen Chef gehabt als den Unternehmer, der jetzt abgetreten ist, zumindest nicht bei Planted Food. Jetzt kommt ein junger Kerl, will gewisse Dinge anders machen. Was hat denn euer Buy-in-Manager Christian so in den ersten Wochen, Monaten angestoßen und ja, wie ist er dabei vorgegangen, dass der berühmte Cultural Fit nicht verloren geht, dass die Leute sich da mitgenommen fühlen.
Ich glaube, du sprichst was sehr Lustiges an und kleine Anekdote. Der Tag nach Closing, wenn du dann da aufschlägst und sagst, liebe Mitarbeiter, es gibt jetzt sozusagen jemanden Neuen an der Spitze. Ich war selber auch vor Ort, ja, hat in dem Fall dort in den Produktionshallen stattgefunden. Das ist natürlich schon ein erstmal so leicht surrealer Moment. Man steht da vor versammelter Mannschaft. Viele kriegen davon während dem Prozess nichts mit. Ja, ist ja auch irgendwie geheim gehalten. Und dann heißt es so, es gibt wen Neues. Die einen nehmen das sehr positiv auf, weil sie sich freuen, dass auch sich weiter Dinge entwickeln und das auch dem Altgesellschafter natürlich gönnen, dass der auch in den Ruhestand gehen. Die anderen sagen, Mensch, ich habe Unsicherheit, wer ist der Neue, was sind das für neue Eigentümer, was wollen die machen und so weiter. Also ich glaube, dort auch kommunikativ das vorzuplanen, wie diese Übernahme stattfindet, ist ganz, ganz wichtig. Danach Einzelgespräche mit den Mitarbeitern zu haben, eine klare, präzise Ansprache zu haben, ich glaube, das ist super entscheidend. Und ich glaube, was uns in der Identifikation von so Erstmaßnahmen aufgefallen ist, ist Plantafood war so ein Fall, sehr funktionierendes Tagesgeschäft, wirklich lief gut oder läuft nach wie vor gut, aber ein Tagesgeschäft, was sehr inhaberzentriert entschieden wurde. Eine ganz wichtige Maßnahme für uns war die Weiterentwicklung der zweiten Führungsebene. Wie haben wir das gemacht? Wir haben jetzt 5-6 Monate nach Closing, wir haben eine neue Head of HR, sprich eine neue Personalverantwortliche eingestellt. Das hatte die Firma davon nicht. Wir haben eine neue Head of IT und Software-Stelle eingestellt, das hatte die Firma davon nicht. Und wir haben eine neue Head of Forschung und Entwicklung, Head of R&D-Stelle eingestellt, auch das hatte die Firma nicht, obwohl R&D eigentlich die Kernkompetenz ist, die Produktentwicklung neuer Supplements, neuer Nahrungsergänzungsmittel. Sprich, wir haben die Führungsverantwortung auf eine breitere Ebene gestellt und haben sozusagen eine Zwischenebene zwischen der breiten Mannschaft eingeführt und Christian als Geschäftsführer. Daneben sind auch die Kinder von Manfred Schäffler, die davor im Unternehmen tätig waren, weiterhin im Unternehmen mit dabei, in ihren jeweiligen Rollen auch geblieben. Sein Sohn als Head of Operations, als Betriebsleiter, ganz zentrale Figur und seine Tochter genauso in ihrer Rolle als Head of Business Development, ganz entscheidend, auch viele super Kundenkontakte über die Jahre, die auch schon bei ihr liegen, sprich auch dort auf Kontinuität zu setzen und eine wirklich gute Management-Ebene, um Christian als Buy-in-CEO drumherum zu haben. Und der frische Schwung, den wir mitbringen, der ist natürlich auch neben der Management-Ebene dann vor allem in der Weiterentwicklung. Für uns bedeutet das vor allem die Kernkompetenz zu stärken des Unternehmens. Die sehen wir vor allem in der Forschung und Entwicklung. Dort investieren wir in Digitalisierung, in KI-gestützte F&E-Co-Piloten für die Mannschaft. Wir bauen einen großen neuen Produktionsstandort, sprich die Kapazitäten auf. Damit geht einher, dass wir auch die Mannschaft ausbauen. Insofern haben wir auch schon jetzt in den ersten Monaten Mitarbeiteraufbau gesehen, weil wir eben auch in den Wachstumsfall hier investiert haben.
Wie kann sich denn Christian da als Leader etablieren, wenn jetzt eine Struktur dazwischen eingezogen wurde und er dadurch im Prinzip im Tagesgeschäft von so gut wie allen Mitarbeitern ein Stück weit auch abgeschirmt ist durch die Berichtslinien, dass er da überhaupt in Kontakt kommt und nicht als, sagen wir mal, Ein-Mann-UFO in der Geschäftsführungsetage wahrgenommen wird?
Kulturell ist es schon noch so, dass viele Mitarbeiter auch den Weg zum Chef suchen. Das hört sich auf dem Papier immer so nett an, man hat eine Berichtslinie dazwischen. Die gelebte Kultur ist erstmal noch eine andere und das ist auch ein Soft Change, ja, einfach weil da auch kulturelle Muster sich natürlich und kulturelle Praktiken eingebürgert haben, zum Chef zu gehen. Und insofern, das ist auch ein graduierlicher Prozess, das ist kein harter Cut an Tag 1. Und natürlich auch ein offenes Ohr zu haben, vor Ort zu sein, das ist für uns auch ganz wichtig, dass auch dieser Geschäftsführer wirklich vor Ort ist, ja. Also Christian ist dorthin gezogen. Das ist für uns auch ganz entscheidend, dass nicht aus einem Elfenbeinturm woanders rauszumachen, sondern da zu sein. Das sind Unternehmen, die kommen aus einer inhabergeführten Struktur, für die es auch wichtig, Orientierung und Halt zu haben in Form von einem starken Geschäftsführer, der an der Spitze steht. Also dort sozusagen kontinuierlicher, gradueller, kultureller Change. Ja. Das andere ist, wie findet das sonst statt? Christian ist natürlich auch, geht mit gutem Beispiel voran, ist dann natürlich auch eine treibende Kraft und das merken Mitarbeiter, wenn sie merken, Mensch, hier wird von mir vielleicht gefordert, hier wird aber auch gefördert. Und es ist auch ein neuer Geschäftsführer, der auch selber das so vorlebt, ja, der sich hier selber reinhängt, der Ideen hat, der auch was von mir lernen will, der am Anfang erstmal zuhört, versteht, wie das Unternehmen funktioniert und nicht einfach nur irgendwie schlau daherredet, sondern ein Verständnis dafür hat und entwickelt, wie wir hier unser Tagesgeschäft führen und eigentlich aus dem Zuhören herauskommt, um sich dann eine Meinung zu bilden und Vorschläge zu machen, wie wir uns weiterentwickeln können und dort dann auch mit dem notwendigen eigenen Einsatz unterwegs ist und mit guter Manier vorangeht.
Ich habe eine Frage an den Headhunter, Paul. Jetzt haben wir hier die Situation, die neuen Führungskräfte, die einsteigen auf der zweiten Management-Ebene, die haben über sich nur noch den einen Unternehmer. Das heißt, die müssen selbst sehr unternehmerisch agieren, sehr viel Verantwortung übernehmen. Eine ganz andere Art von Linienverantwortung, als es in einem Großkonzern ist, auf der zweiten oder dritten Führungsebene. Wo würdest du als Headhunter denn solche Leute suchen, die sowohl in der Lage sind, das fachlich abzudecken, aber auch diese Bereitschaft und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, mitbringen?
Ja, das ist jetzt keine Seltenheit, solche Leute zu finden. Ich meine, man muss auch vielleicht nur ganz kurz zu Jans Darstellung. Der Christian jetzt, der hat ja einen neuen Head of HR, R&D, IT. Die zwei Söhne sind noch im Unternehmen. Da kann er ja unheimlich viel delegieren. Das ist ja das Problem von vielen älteren Strukturen, wo der Chef nicht delegieren könnte und alles selbst machen müsste. Das ist ja nicht der Ansatz von IBEX. Und wir wissen ja alle, we have the right people, you cannot prevent success. Also diese DNA von Menschen, die Freiheiten brauchen, um erfolgreich zu sein, das gibt es jede Menge. Das ist ja gewünscht, das ist ja eine Traumvorstellung, statt irgendwie unter Befehlkultur zu leben. Ja. Und gerade die jüngeren Menschen heutzutage, mein Team ist Generation Z, fast ausschließlich, ja, die wollen Verantwortung übernehmen. Die wollen auch niemanden, der sagt, was zu tun ist, sondern darüber redet, wie man es machen kann und so. Ich halte das für keine große Herausforderung, Jan, dass du da geeignete Leute findest. Im Gegenteil, ich kann mir eine Schlange vorstellen.
Wir sehen das auch so. Wir haben, glaube ich, auch super Persönlichkeiten gefunden, die dann neu zum Team hinzugekommen sind. Und das möchte ich auch betonen, Tochter und Sohn von Herrn Schäffler, die geblieben sind, auch super in ihren Rollen, auch die an Bord zu behalten, für uns super wichtig. Und du hast gerade was ganz Richtiges gesagt. Ja, keine Befehlskultur, sondern wir kommen sehr über den Gedanken Ownership of Work, unternehmerisch agieren. Und das bedeutet für uns nicht nur Freiräume auch dort zu geben auf der zweiten Management-Ebene, sondern auch diese Leute unternehmerisch mit zu beteiligen. Ja, die sind auch alle nach Ablauf ihrer jeweiligen Probezeit, beziehungsweise die Kinder heute schon, am Unternehmen beteiligt, mit Equity, mit Anteilen. Warum? Weil das für uns Partnerschaft ausdrückt und unternehmerisch auch ausdrückt, hey, wir denken hier unternehmerisch. Das ist keine Top-Down-Unternehmenskultur, es ist eine Joint-Partnership-Kultur, eine Joint-Ownership-of-Work-Kultur und wir alle setzen unser Bestes und unsere jeweiligen Mittel und Fähigkeiten ein, das Unternehmen fortzuentwickeln und das ist für uns super wichtig und das ist auch vom Modell her bei uns, wie wir drüber nachdenken. Wir haben so ein bisschen bei uns intern den Claim to Fame, Unternehmertum in neuer Generation und so denken wir auch drüber nach. Es geht eigentlich darum, das unternehmerische Setting in eine neue Unternehmergeneration zu überführen, die etwas breiter aufgestellt ist, die eben nicht nur der Inhaber ist, sondern etwas breiter auch im Managementteam ist und dann aber auch unternehmerische Verantwortung bei allen zu etablieren. Und unternehmerische Verantwortung geht immer auch einher mit sozusagen dem unternehmerischen Upside und das sind für uns in der Form zum Beispiel dann Unternehmensbeteiligung.
Jan, ich habe eine Frage an dich, weil wir das gestern in unserer Teamdiskussion gehabt haben. Was ist für dich wichtiger, Talent oder Erfahrung, wenn du Leute suchst?
Es ist eine gute Frage. Ich selbst bin jetzt auch noch nicht so alt und ich glaube, auch wenn ich drüber nachdenke, wie ich auf Sachen drauf schaue, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe dieselbe Erfahrung wie jemand, der seit 30 Jahren Private Equity macht. Ob ich gutes Talent habe, das müssen andere Leute beurteilen. Ich glaube, Talent geplant mit Disziplin, Fleiß und auch dem notwendigen Einsatzwillen, dann aber auch Freiheiten zu bekommen, den zu zeigen und den umzusetzen, das ist genau das Richtige.
I couldn't agree more, Jan. I couldn't agree more.
Ja, und schau, wir reden hier über Weiterentwicklung. Weiterentwicklung findet auch persönlich statt und Weiterentwicklung bedeutet auch immer, man entwickelt etwas weiter, sprich man geht in neue Zonen vor. Und was wir auf keinen Fall wollen, ist Verwalterpersönlichkeiten, sondern wir wollen Unternehmerpersönlichkeiten. Und ich glaube, das, was Unternehmerpersönlichkeiten stark macht, ist, mit unterschiedlichen Settings umzugehen. Und mit unterschiedlichen Settings umzugehen, das, glaube ich, hat weniger was mit Erfahrung zu tun, sondern mehr mit einem Approach to Work zu tun oder Talent oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das ist, glaube ich, eher eine Charaktereigenschaft. Insofern würde ich auch sagen, das ist für uns wichtiger als sozusagen Erfahrung. Die müssen natürlich eine gewisse Erfahrung mitbringen. Das sind keine Uni-Absolventen, das sind Leute, die haben Vorerfahrung, die müssen auch das Standing beim Team haben, dass sie aus Positionen kommen und mit Erfahrung daherkommen. Aber für uns ganz, ganz wichtig im Hiring-Prozess dieser Persönlichkeiten ist es auf jeden Fall gewesen, vor allem nach diesen Charaktereigenschaften zu schauen.
Das ist die klassische Nachfolgesituation. Man hat einen Unternehmer, der das Unternehmen über Jahrzehnte geprägt hat, der nicht delegiert hat oder wenig delegiert hat, alles entschieden hat, die absolut dominante Vaterfigur, Führungsfigur war. Jetzt kommt ein Buy-in und es kommt nicht nur ein neuer Chef, sondern, wie du es beschreibst, auch noch eine ganze Gruppe von neuen Chefs, die Dinge anders machen. Es ist ja völlig undenkbar, dass das keine Herausforderung für die Unternehmenskultur, die sich logischerweise auch verändern muss. Allein durch die Delegation kommt eine andere Kultur rein, durch die Kommunikation kommt eine andere Kultur rein. Was würdest du denn sagen, ist so eine Nachfolgesituation ein guter Anlass, sehr harten, radikalen Bruch mit der Unternehmenskultur zu machen? Oder würdest du sagen, mit Blick auf das, was zu bewahren ist, lieber Soft Change, einen Schritt nach dem anderen, ganz behutsam vorgehen, damit man da nicht zu viel Unruhe erzeugt?
Ich glaube, es ist eher ein Soft Change, weil wir reden über funktionierende, etablierte Unternehmen. Das sind Mittelständler, die haben auch signifikante, das ist signifikant, das ist dann auch immer eine Definitionssache, ja. Aber das sind keine, bös gesagt, jungen Unternehmen mit wenig Mitarbeitern, wo permanent Sachen im Fluss sind. Das sind, in dem Fall reden wir um ein Unternehmen, das ist über 20 Jahre am Markt. Wir haben viele Mitarbeiter, die schon lange mit auch dabei sind, die auch gerne dorthin gehen zur Arbeit aufgrund der Kultur. Und das sehen wir auch in anderen Fällen. Sprich, es ist eher eine, würde ich sagen, Weiterentwicklung der Kultur als ein Radical Change. Und ich glaube, das, was ganz entscheidend ist, und das sprichst du genau richtig an, Michael, du bringst neue Persönlichkeiten rein, die auch Verantwortung haben, die Verantwortung nehmen sollen. Und das ist eine Aufgabe, die sehe ich bei uns als IBEX, die sehe ich aber auch maßgeblich bei Christian als sozusagen CEO von dem Ganzen, das zu orchestrieren, dass das in einer geregelten Art und Weise stattfindet und nicht so Wild West-mäßig, da werden irgendwelche Leute eingestellt und eigentlich hat niemand so einen richtigen Plan, wie das ganze Konstrukt jetzt zusammengehalten wird. Und ne, du nimmst was Funktionierendes und meinst es gut, aber machst es eigentlich schlechter. Das ist ganz wichtig. Sprich, das muss schon mit einem übergeordneten, klaren Gedanken und einer Strukturierung stattfinden. Und dann eins nach dem anderen. Man kann nicht alles an Tag eins machen, können wir auch nicht. Es ist wichtig, dass das kontinuierlich passiert und geregelt passiert und, glaube ich, auch in einem Rahmen stattfindet, dass es wirklich zu einer Verbesserung findet, ohne funktionierende Strukturen aufzubrechen. Und dann, glaube ich, nimmst du auch Leute mit, weil die Mannschaft, ja, und die Mitarbeiter, die sehen dann positive Entwicklung. Glaube ich, sehen sie bei uns auch. Ja, wir haben ein paar Maßnahmen gemacht, das finden die super. Die wünschen sich Digitalisierung, die wünschen sich vielleicht auch in anderen Kontexten Dinge wie flexiblere Arbeitszeiten, Dinge, wo sie auch merken, Mensch, da findet auch positive kulturelle Weiterentwicklung statt oder gute Sachen, die gut funktionieren, werden weiterhin aufrechterhalten. Wir haben Sachen wie Mitarbeiterbenefits eingeführt, all solche Geschichten. Dann nimmst du Leute auch mit, wenn sie merken, Mensch, die meinen es auch gut hier mit dem Unternehmen und mit der Kultur und wollen was zum Positiven entwickeln.
Jan, eine Frage an der Stelle. Wie tief steigt ihr jetzt ins Hiring ein, also C-1 bestimmt im Interviewprozess mit euch? Geht ihr auch noch tiefer, vielleicht auch C-2?
Nein, bei C-1 bleiben wir stehen. Das ist für uns schon wichtig, da mit einem Blick drauf zu haben, hundertprozentig, weil ich glaube, wir setzen hier, hatte ich ja vorhin beschrieben, auf geteilte auch Eigentümerschaft und Unternehmertum. Am Ende sind das Mitunternehmer von uns, so sehen wir diese Persönlichkeiten auch. Und wenn man Mitunternehmer ist, dann muss man auch immer selber sich kennengelernt haben. Das finde ich übrigens nicht nur für uns wichtig, das finde ich auch für die, die dazukommen, ganz wichtig, dass sie auch uns kennenlernen als IBEX und wie wir darüber nachdenken. Das darunter, nein. Warum nein? Weil wir da auch das Vertrauen geben wollen an das Management, ihre Entscheidung zu treffen. Und wir sind da jetzt nicht, sag ich mal, kontrollierende Instanz. Am Ende sind das die Persönlichkeiten, die ja auch am Ende die Verantwortung tragen, die unternehmerische, viel mehr als wir das tun. Und die müssen ihr Team hiren, wie sie da der Meinung sind. Wir können natürlich Einschätzung geben, wenn wir gefragt werden, hundertprozentig. Aber wir sind da schon der Meinung, dass das Team sich da auch selber ein Stück weit aufbauen muss.
Jan, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Ausblicksfrage für dich. Wir haben am Anfang die Zahl gehört, 145.000 Unternehmen in Deutschland aus dem Mittelstand werden in den nächsten Jahren ihren Inhaber verlieren, vermutlich. Die Anzahl an Nachfolgen, die durch Private Equity gestaltet werden, die liegen in Deutschland im niedrigen dreistelligen Bereich, würde ich mal sagen, wenn man wirklich auch runter in den Small-Cap-Bereich geht. Verschwindend geringe Zahl. Gibt es aber trotzdem mehrere Projekte wie IBEX und auch etablierte Häuser wie Hannover Finanz, Deutsche Beteiligungs AG und so weiter, die in dem Bereich unterwegs sind. Glaubst du, dass Private Equity in den nächsten 5 bis 10 Jahren einen deutlich größeren Anteil in der Nachfolgearbeit haben wird, als es in der Vergangenheit war?
Ich meine, Nachfolgewelle, das ist, glaube ich, was, das gab es auch schon lange, bevor ich Private Equity gemacht habe, diesen Begriff. Es gibt sehr viele Nachfolger schon seit vielen Jahren in Deutschland. Ein ganz großer Unterschied ist, die Nachfolgewelle wird wesentlich akuter, weil die Statistik, die du nennst, die kenne ich auch. Aber ich finde die fast noch spannendere Statistik. Heute sind im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren 2/3 aller Unternehmenseigentümer 50 Jahre oder älter. Vor 20 Jahren war das nur 1/3. Da hat sich ein unglaublicher Alterschange durch die Babyboomer-Generation, die Richtung sozusagen jetzt ihre Nachfolge Richtung Rentenalter geht und den Jahren auch nach der Babyboomer-Generation entwickelt. Und ich glaube, dieser Nachfolgedruck, den wir verspüren in Deutschland, der wird jetzt nochmal wesentlich akuter werden. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum viele Konzepte von Private Equity geboren werden, um da zu investieren. Modelle wie Search Funds aus den USA schwappen rüber. Also sehr, sehr viele auch unternehmerische Nachfolgemodelle, glaube ich, keimen jetzt auf oder werden von PE gefördert. Und ich glaube, das werden wir auch in Private Equity sehen, dass Private Equity sich dort engagieren wird. Ich glaube auch immer noch, dass sozusagen der klassische Buyout Case, ich kaufe von einem anderen Private Equity Fund und so weiter, das hat immer noch eine Relevanz. Irgendjemandem muss ja immer ein Unternehmen gehören. Und deswegen hat Private Equity auch eine hohe Relevanz. Und ich glaube, in Bezug auf Nachfolge werden die Private Equities vor allem sich stark in dieser Nachfolgewelle engagieren können, die verstehen, dass es bei einer Nachfolge eben nicht nur darum geht, einen Preis zu zahlen für ein Unternehmen, sondern auch einen New Best Owner darzustellen. Weil für einen Verkäufer macht es keinen wahnsinnig großen lebensverändernden Unterschied mehr, ob er sein Unternehmen jetzt für 50, 53 oder 47 Millionen veräußert hat. Was aber lebensverändernd ist für den, ist, ob er glaubt, er hat es richtig gemacht, ob der danach guten Gewissens einschlafen kann, ob der in seiner Heimatstadt durch die Straßen geht, einen Ex-Mitarbeiter trifft und die Hand hebt und man kommt ins Gespräch, oder ob er danach eigentlich mit einem schlechten Gefühl rausgeht. Und ich glaube, die PEs, die das verstehen, ja, dass es da eben um mehr geht, als einfach nur zu bewerten, sondern dass es um Geschäft zwischen Menschen geht, die werden auch sich ganz massiv in dieser Nachfolgewelle engagieren. Und ich glaube, da gibt's einige PEs, die das verstehen und da auch Kompetenzen aufbauen. Und andere werden sich auf andere Cases fokussieren. Aber insgesamt, glaube ich, werden wir schon auch Involvement von Private Equity sehen, weil du hast die Zahl angesprochen, 145.000 Unternehmensnachfolgen, ja. Das ist eine sehr große Zahl. Die ist nicht zu lösen durch ein paar wenige Beteiligungsgesellschaften, wie wir das sind. Da müssen schon alle drauf schauen. Und da gibt's auch genug Beteiligungsmöglichkeiten für eine sehr, sehr große Masse an Beteiligungshäusern, Private Equity Funds, Search Funds und so weiter.
Wobei, ich würde sagen, Ihr letzter Satz von mir, Jan, ich glaube, euer Modell ist schon etwas weicher als das klassische PE, in dem ihr schon sehr konsensusorientiert sind mit dem Eigentümer und dann Nachfolger und so weiter und so fort. Und diese menschliche Orientierung, was du jetzt dargestellt hast, was ich dir auch komplett abnehme, das ist keine ausgeprägte Private Equity Charakteristik.
Hundertprozentig, das würde ich auch unterstreichen, das sehe ich auch unsere Differenzierung. Ich habe es vorhin gesagt, Unternehmertum in neuer Generation. Und wenn man Unternehmertum in neuer Generation leben möchte, dann sieht man auch das unternehmerische Lebenswert vom Alteigentümer. Und wenn man dann das paart mit einem Fokus auf gesunde, wachsende Unternehmen, dann sieht man auch, dass da wirklich unternehmerische Leistung stattgefunden hat. Und man braucht dann auch nicht so diesen harten Radical Change, den wir vorhin besprochen haben, sondern es ist ein Soft Change, es ist eine Weiterentwicklung, es ist die Übergabe in eine neue Unternehmergeneration. Und das, glaube ich, ist eine softe Art und Weise, damit umzugehen und von dem zu zehren, was der alte Eigentümer aufgebaut hat.
Genau, und dann vielleicht doch einen letzten Satz, Michael, sorry. ihr habt wenig mit Resistance zu tun, weil die Leute wollen das, die folgen das, ja. Das ist in PE, zumindest Big PE, ja. Da war viel Resistance, das musste aus dem Weg räumen, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber es war so. Skeptisch, Resistance und so weiter. Das hier bei eurem Modell ist eine ganz andere, sehr viel konsensorientierter. Also ich zusammenfasse, ich finde euer Geschäftsmodell genial.
Das ist ein schönes Schlusswort. Es funktioniert natürlich nur, wenn möglichst viele mitmachen. Deswegen würde ich mal sagen, falls uns da draußen jemand zuhört, der Interesse hat, seine eigene Nachfolge zu gestalten und vielleicht auch an so ein MBI-Modell denkt, kontaktiert Jan gerne. Falls ihr Manager seid und überlegt, auch mal so ein MBI zu machen und wollt ihr gerne auf die Liste kommen, kontaktiert Jan und Paul. Ich glaube, die können euch beide helfen, interessante Opportunitäten eröffnen. Ich poste einfach mal die Kontaktdaten der beiden in die Shownotes. Damit würde ich sagen, lassen wir es bewenden für heute. Ich fand es einen wunderbaren Austausch zum sehr interessanten Modell. Nachfolge mal anders, das war der Titel. Und Jan, ich und Paul, wir wünschen euch natürlich alles Gute beim Aufbau eurer Firma, der Beteiligungsgesellschaft und bei der Transformation eurer Unternehmer, an denen ihr euch beteiligt.
Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Paul. Sehr nettes, angenehmes Gespräch und ja, lasst uns gerne im Austausch bleiben.
Wir haben es zu danken.
Danke für deinen Besuch und euch allen natürlich auch für eure Zeit und euer Interesse. Das war The People Equation für heute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagen, alles Gute, bleibt gesund und bleibt uns treu. Eine gute Zeit wünschen euch Paul, Jan und Michael. Auf bald.